Guten Morgen. Ich möchte Sie ganz herzlich, auch im Namen von Markus Hinterhäuser, zum Terrassentalk begrüßen. Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Ein Monumentalwerk in der Regie von, in der neuen Inszenierung von Dusan David Baryshek. Vor 2 Tagen haben wir mit den Proben begonnen auf der Berninsel in Hallein. Die Premiere findet am 25. Juli statt. Ich möchte ganz, ganz herzlich das Ensemble begrüßen. Lieber Peter Fasching, lieber Michael Mertens, lieber Branko Samarowski, liebe Marie-Louise Stockinger, lieber Elisa Plüß und die Produktionsdramaturgin Lena von Thora. Dusan David Baryshek blickt durch ein Brennglas auf eine Epoche zurück, die in gewisser Weise eine von Propaganda, von der Absurdität von Krieg, von der Verrohung der Sprache erzählt, die Sprache als Waffe, und versuchte ich vielleicht auch ein bisschen, das ist meine Interpretation gerade, ein bisschen der Frage zu nähern, weshalb es uns Menschen nicht gelingt, glücklicher miteinander zu sein. Hier hebt er viele, viele Aspekte hervor. Und die Produktion entsteht in Kooperation mit dem Burgtheater in Wien, eine sehr kollegiale, sehr, sehr freundschaftliche Zusammenarbeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ihr jetzt in Salzburg bzw. in Hallein seid und mit dieser Arbeit beginnt. Es ist immer ein schöner Moment. Ich habe schon bei der Begrüßung gesagt, es ist ein schöner Aspekt, dass man, wenn man eine Koproduktion macht, dass man die Möglichkeit hat, dieses wunderschöne Theater, das Burgtheater, zu überführen in diese sehr, sehr andere Location. Also die Perneinsel, dieser Industriegebäude, das heißt, dass die Produktion erlebt, eigentlich wird zweimal an verschiedenen Orten, wo man den Ort als Protagonist auch betrachten kann, bekommt 2 Leben sozusagen. Ich wünsche euch allen einen schönen, oder Ihnen einen schönen Terrassentalk und übergebe das Wort an Marie-Therese Rudolph. Vielen Dank.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben schon etwas gehört jetzt über die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Wer diese Collage kennt, eine Collage aus Zeitungsartikeln, Militärberichten, Gerichtsurteilen, stellt sich wahrscheinlich die Frage, wie kann man daraus ein Theaterstück machen? Und diese Frage möchte ich jetzt gleich mal an die Dramaturgin stellen, die da auch sehr viel mitgearbeitet hat. Lena von Thora, was habt ihr gemacht, dass man aus diesen über 1000 Seiten ein Theaterstück macht, das dann in einer ganz neuen Form funktioniert?
Also vielleicht zunächst mal, um zu erklären, worum es sich eigentlich handelt. Es gibt eben 5 Akte, insgesamt 220 Szenen im Original von Karl Kraus mit 1200 Figuren. Dusan Baryshek hat die Fassung, mit der wir in die Proben gestartet sind, selbst gemacht für uns, für diese Koproduktion, und hat sich entschieden, mit 7 Schauspielenden zu arbeiten, mit 7 Figuren, die er teilweise direkt von Karl Kraus entlehnt, zum Beispiel den Nörkler oder auch die Alice Schalek, die ganz wichtige Figuren sind, auch in der Vorlage, und hat sich dann dafür entschieden, noch 5 weitere Figuren eigentlich aus Texten von Karl Kraus zu kompilieren, die jeweils für Positionen stehen, für Interessen stehen. Und ja, durch diese collagenhafte, auch bei uns sind das collagenhafte Szenen in der Abfolge, aber die eine Stringenz in diese Arbeit bringen.
Jetzt möchte ich gleich mal beginnen. Michael Mertens, diese Figuren, die jetzt hier, diese 7 Figuren, die in dem Stück vorkommen, gibt es ja so in dieser Form jetzt nicht in den letzten Tagen der Menschheit, sondern es werden eigentlich mehr Positionen dargestellt, die immer wieder vorkommen in dem Buch. Wenn Sie uns mal skizzieren möchten, wer ist denn Ihre Rolle und welche Facetten kommen da zum Vorschein, auch im Zusammenhang vielleicht auch mit diesem großen Thema Erster Weltkrieg?
Ja, ich glaube, meine Figur kommt vor, Sigmund Schwarz-Gelber, aber die kommt, glaube ich, nicht sehr, sehr häufig vor. Und das ist ein deutscher Gesandter, ein deutscher Politiker. Und ich vertrete sozusagen die damals deutsche Sicht und hat das in der Fassung sehr geschickt und sehr klug gemacht. Im Grunde sind es wahrscheinlich 9 oder 10 Figuren, die ich spiele, aber wir schaffen das alles, das zu vereinen unter diesem Namen Sigmund Schwarz-Gelber. Und das ist, ich kann es schwer erklären, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ich gerate an dem Abend öfters in den Konflikt mit Österreichern und das bringt mir persönlich zum Teil Spaß, weil ich ja als Deutscher hier auch nicht in den Konflikt gerate mit Österreichern, sondern hier ja sehr gut aufgenommen werde. Aber an diesem Abend hat diese Figur, die ich spiele, eine etwas herablassende Art, mit den Österreichern umzugehen. Und da ergeben sich zum Teil ganz interessante, lustige Situationen und aber auch politisch interessante Situationen. Und ich habe aber auch noch eine Ehefrau, eine berühmte Schauspielerin, gespielt von Dörte Lisewski. Und das gibt dem Ganzen auch noch eine gewisse Würze, weil man dann an dem Abend dann so merkt, dass eigentlich der treibende Motor, der Karrieremotor dieses Politikers ist eigentlich seine Frau. Und dann habe ich aber auch noch ein heimliches Verhältnis. Das darf ich noch nicht verraten. Also es ist eine sehr facettenreiche, interessante Figur. Ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen. Ich habe das Stück, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich überhaupt nicht verstanden. Und das ist eigentlich auch die große Bereicherung an dieser ganzen Arbeit, weil man auf einmal so viel lernt, historisch so viel lernt. Und was dieser Erste Weltkrieg, was der für eine große Bedeutung hat und was für... Wie der unser ganzes Leben beeinflusst hat, sogar mein Leben. Und da hat man sehr, sehr viel gelernt. Und das wird, glaube ich, auch das sein, was das für das Publikum den größten Mehrwert hat. Abgesehen davon, dass es tolle Schauspieler sieht, unterhaltsam mit Musik und so, glaube ich, dass das sehr, sehr anregend sein wird, sich nochmal mit dieser Zeit zu beschäftigen, mit Karl Kraus und vor allen Dingen mit dem Ersten Weltkrieg. Also ich habe viel gelernt.
Branko Samarowski, ich möchte die Frage an Sie jetzt stellen. Karl Kraus. Karl Kraus hat eine ganz besondere Sprache gehabt, sehr, sehr fein geschliffen. Er ist auch ein großer Satiriker. Welche Nuancen, welche Facetten der Sprache kommen denn jetzt in dieser Fassung der letzten Tage der Menschheit besonders zur Geltung?
Ich habe das Glück, dass ich von der niedrigsten Menschenschicht bis zur obersten alles im Dialekt sagen darf. Und das ist die große Freude, obwohl wenn ich das dann so höre. Aber es muss irgendwie gelingen. Der hat das in eine Figur reingetan, in den Kamosten, das ist nach Händler. Und da ist der halt, ja, der ist halt ein der ist kein Kriegsgegner und so, und er will ungefähr den Krieg haben, bis er dann die Nörglerin trifft und die sagt ihm, das ist verkehrt, was du da machst. Und dann kommt schon langsam drauf, dass er Kriegsgegner sein soll. Aber mich freut mich wahnsinnig, weil die Kollegen alle in Hochdeutsch reden und ich kann reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, dort in diesem Stück oder so. Und ja. Und das ist es geht da schon auch an seine Existenz. Und das werden Sie dann sehen irgendwo. Aber was habe ich gemacht? Ach so.
Es ist das Namensschild davon geflogen. jetzt haben Sie angesprochen, Sie dürfen im Dialekt sprechen. Das ist ja, glaube ich, auch ein gewisser Kunstgriff in dieser Inszenierung, dass verschiedene Dialekte zur Sprache kommen. Also jeweils die man selber eigentlich auch spricht. Marie-Louise Stockinges, gebe ich das Wort an Sie weiter. Was ich schon erfahren habe, Sie dürfen auf Oberösterreichisch sprechen.
Ja, bei mir ist das mittlerweile eher so eine Melange aus Wienerisch, Oberösterreichisch, Kunstsprache. Also ich spreche die Kriegsberichterstatterin Alice Schalleck und die kommt von einem, so ist das jetzt bei mir, ich verrate das einfach, die kommt von einem eher versuchend, sich in ihrer Position ans Hochdeutsche anzupassen, immer mehr in das Kriegsgeschehen rein und redet dann wahrscheinlich am Schluss so, wie die in den Schützengräben miteinander reden. Und das ist auch eine Freude, weil du schon, da hast du nicht ganz was Richtiges gesagt, Branko, weil unser Kollege Felix Recht, der spricht, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, rein hessisch an diesem Abend. Elisa wird Basler Schweizerisch oder sagt man Baslerdeutsch? Das kannst du erklären. Also, und auch unser Kollege Peter Fasching kommt aus Braunau, der wird auch Oberösterreichisch sprechen. Also nur Michi und Dörte dürfen Hochdeutsch sprechen.
Möchten Sie über Ihre Rolle auch ein bisschen was erzählen? Vielleicht auch im Kontext von diesem großen Monumentalwerk Die letzten Tage der Menschheit.
Und ja.
Vielleicht darf ich auch so viel schon verraten. Sie sind ja auch mit einer Kamera ausgestattet.
Genau, also wir werden multimedial arbeiten, bitte keine Angst. Ich bin die Kriegsberichterstatterin und ich werde mit einer Kamera Live-Bilder produzieren und meine Kolleginnen und Kollegen teilweise inszenieren oder abfilmen. Und wir haben uns jetzt in der Arbeit nicht so sehr um das Biografische rund um Alice Schalleck interessiert, sondern um die Position der Medien im Kriegsgeschehen und um die für die unheilige Allianz, die sie mit der Politik, mit dem Militär bildet und wie kriegstreibend Medien sein können. Und das werde ich versuchen darzustellen oder genau.
Danke. Elisa Plüss, es wurde ja schon angesprochen, Sie kommen aus der Schweiz. Sie sind der Nörgler. Was bedeutet für Sie Karl Kraus? Ich meine, in Österreich quasi ist man ja ein bisschen sozialisiert mit Karl Kraus. Wie ist es für Sie als Schweizerin?
Ich hatte keine Erfahrung mit Karl Kraus davor und bin deswegen sehr erfreut, dass ich sie jetzt machen darf. Und es ist eine sehr spezielle Erfahrung für mich mit Sprache. Einerseits, weil Karl Kraus sich der Sprache so intensiv und genau widmet, was mir sehr gefällt und mich sehr interessiert. Und unser Zugang mit den Dialekten war für mich ein spezieller Weg, weil ich eben, mein Heimatdialekt ist Basel-Zürich-Deutsch, also ein bisschen eine Mischung wegen meinem Elternhaus und wir haben aber in Zürich gelebt. Jetzt spreche ich aber in dem Stück nicht Schweizerdeutsch, sondern Hochdeutsch mit einem Schweizer Akzent. Nein, das ist aber sehr interessant, weil ich am Anfang dann immer gesagt habe, ja, das ist ja völlig fremd, das gibt's ja gar, das ist ja dann gar nicht meine Sprache. Dann habe ich irgendwann nachgelesen bei Peter von Matt, einem Schweizer Literatur- und Politikwissenschaftler. Der schreibt, dass das überhaupt nicht stimmt, dass der die Schweizerin Deutsch in jeglicher Form als Heimatsprache hat. Das war für mich völlig neu zu hören. Also es gibt sozusagen nicht diesen Unterschied. Und das hat mich total befreit, dass ich dachte, ach so, auch gleich für immer. Weil auf der Bühne denke ich immer, ich rede sozusagen eine Art Fremdsprache, stimmt aber gar nicht. Jede Form von Deutsch gehört zur Schweiz. Also auch das Schweizer Hochdeutsch, das ich jetzt spreche, es ist einfach nur eine Version des Nörglers, sich mit den Österreichern und den Deutschen zu verständigen. Und da musste ich natürlich sehr genau für mich übersetzen und deswegen auch sehr genau an diese Texte herangehen, was ein Gewinn ist, um es wirklich, also ich muss ein bisschen kämpfen oder ringen um diese Schweizer Hochdeutsch-Mischung oder Form. Und das ist aber sehr hilfreich für den Nörgler. Genau. Was war noch die Frage? Entschuldigung.
Sie haben es eigentlich eh schon recht gut beantwortet. Also dann, ich komme wieder zu Ihnen zurück. Ich würde jetzt gerne von Ihnen, Lena von Thora, der Dramaturgin, gerne auch noch wissen, Sie haben mir im Vorfeld irgendwie auch erzählt, Sie haben schon gewisse Themen auch herausgearbeitet, also wie die Gesellschaft sich vereinnahmen lässt. Wir sprechen jetzt vom Ersten Weltkrieg, von Kriegszeiten, von Dingen, die da herauftreuen, auch wie sich Kunst politisch positionieren kann, wie Sprache manipulieren kann. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was darüber, was sich da jetzt in dem Stück wiederfindet.
Es schließt sich, glaube ich, ganz gut an das, was Elisa auch gerade schon erzählte. Karl Kraus ging ja sehr genau mit der Sprache um, war ein großer Feind der Phrase und der einfachen Formulierungen oder der Vereinfachung von Sprache. Und bei uns in der Fassung oder in der Fassung von Dusan David Parisek gibt es drei, glaube ich, große Themenkomplexe, die da behandelt werden. Das ist zum einen das Zusammenspiel von Presse und Politik, also auch wirklich das Nutzbarmachen von Sprache für politische Interessen. Dann die Einwirkung von dieser Sprache auf die Gesellschaft und die Veränderung, die sich in der Gesellschaft zeigt, wenn eine gewisse Form von Populismus zum Beispiel Anwendung findet, oder Propaganda. Und dann in einem dritten Themenkomplex geht es auch um die Frage danach, wie sich die Kunst, also letztendlich auch wir selbst im Theater, wie wir uns eigentlich positionieren können zu politischen Verhältnissen in Angesicht von Kriegen und Kriegsschauplätzen. Das sind so die die großen Themen, die Dujan da vor allem umgetrieben haben in der Erstellung dieser Fassung. Und ich glaube, dass sich das vor allem in einer sehr klug gewählten Auswahl von Szenen widerspiegelt, die sich immer wieder darum drehen, wie verändert sich Sprache, wie entstehen Missverständnisse auch, was entsteht daraus und was macht das mit den Menschen? Was lässt am Ende Menschen glauben, dass Kriege notwendig sind?
Danke. Peter Fasching, Sie sind hier einerseits als Schauspieler involviert, aber auch, und das schon in langer Zusammenarbeit auch mit dem Regisseur in verschiedenen anderen Produktionen, auch als Musiker. Die Musik entsteht im laufenden Prozess. Erzählen Sie uns noch ein bisschen, wie hängt die Musik mit dem Stück zusammen oder wie agieren Sie da?
Hauptsächlich haben wir als musikalisches oder Klangelement ein Donnerblech, das von der Instrumentenabteilung des Burgtheaters dankenswerterweise so modifiziert worden ist, dass man es auch mit einem Cellobogen zum Beispiel anspielen kann und dann mit einem Echtzeitlooper diese Geräusche aufgenommen werden und in Wiederholung gebracht. Und so eigentlich der klangliche Rahmen entsteht mit sehr metallischen Klängen, weil ja das Element Metall wahrscheinlich seit Menschengedenken mit dem Krieg zusammenhängt. Das ist so der klangliche Rahmen, um auch diesen Bezug herzustellen, gerade zum Ersten Weltkrieg. Wir waren in Wien im Heeresgeschichtlichen Museum und uns mal diese Geschütze anzuschauen, mit denen damals auf Menschen geschossen wurde, und das bleibt einem schon hängen, diese Kraft von diesem Metall. Und das zweite Element sind dann konkrete Lieder. Karl Kraus bietet ja schon relativ viel an Liedtexten auch an, explizit in dem Stück, die ich zum Teil vertont habe, gemeinsam mit dem Ensemble. Und wir auch teilweise Texte genommen haben, die nicht als Lied gedacht werden und die sozusagen in musikalische Form bringen.
Aber werden die dann gesungen oder gesprochen?
Beides. Hauptsächlich gesungen. Hervorragend gesungen, wie ich schon verraten möchte.
Okay, nun, wir sind gespannt. Michael Mertens, ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, das haben Sie vorher schon angesprochen, Sie haben viel über den Ersten Weltkrieg gelernt. Es werden ja auch Fotos, auch die gemeinsam mit dem Heeresgeschichtlichen Museum recherchiert wurden, Fotos aus dem Ersten Weltkrieg projiziert. So, und das beeinflusst dann wiederum auch das Bühnenbild, auch den Rahmen, in dem Sie sich bewegen und spielen. Wie beeinflusst Sie das auch in Ihrem Spiel und was macht das für eine Atmosphäre?
Das beeinflusst mich glücklicherweise gar nicht, weil ich das gar nicht, das ist das Tolle, wenn man zuschaut, wenn ich mich mal in den Zuschauerraum setze, dann sehe ich meine wunderbaren Kollegen, die unterstützt werden von Bildern im Hintergrund und von der großartigen Klangkunst von Peter Fasching. Aber man selber, wenn man spielt, kriegt das gar nicht mit, weil es ja hinter einem passiert. Und deswegen beeinflusst mich das gar nicht. Aber wenn man mal zuschaut, sieht es sehr, sehr beeindruckend aus. Da kann man sich wirklich drauf freuen. Ich bin ja sehr, wie man weiß, ein erzkonservativer, reaktionärer Theatermann. Ich bin kein Freund von Video und weiß ich was. Und ich werde nur noch so arbeiten. Sieht beeindruckend aus, was da gemacht wird. Es lenkt auch nicht ab, es ist nicht aufdringlich und unterstützt den Abend in einer außerordentlich hervorragenden Form. Das ist überhaupt auch, finde ich, ein sehr, sehr schönes Bühnenbild. Hat auch der Regisseur selber gemacht. Das sind so schöne, klare Formen und man schaut da sehr gerne hin, und das Bühnenbild kann viel mehr, als man erwartet. Das wird man dann auch sehen im Laufe des Abends.
Ja, ich glaube, so viel dürfen wir da gar nicht verraten, wie es sich was es sich da im Laufe des Abends dann entwickeln wird mit dem Bühnenbild. Branko, ich würde Sie gerne auch noch zu Wort kommen lassen zu dieser Produktion. Sie haben jetzt schon lange am Burgtheater geprobt. Jetzt sind Sie hier auf der Pernerinsel. Die Pernerinsel hat eine ganz spezielle Atmosphäre, auch von der Bühne, vom ganzen Setting. Sie sind noch nicht jetzt so lange dort mit den Probearbeiten. Aber was denken denn Sie, wie dieser Ort hier auch das Stück beeinflusst und die Stimmung?
wir arbeiten da knallhart daran, weil die Wege sind einfach größer und dann auch mit Mikrofonen da am Kopf oder sowas. Das stört natürlich schon, obwohl ich das nicht, ich kann das nicht beeinflussen. Ja, ja. Ja, das ist eine Neuerfahrung, das CinemaScope. Die Auftritte sind länger. Es ist, man weiß nicht, wenn man das Mikrofon, wie ist man jetzt privat, ist man nicht privat oder so. Man ist so angewiesen auf den Zuhörer da unten. Es stört mich Wahnsinn, dass die Lautsprecher da hinten da in mein Ohr dröhnen und dann sagen die Kollegen, hört man das aber unten im Zuschauer nicht. Also muss ich denen dann trauen oder so. Dann weiß ich dann nie, so kann ich jetzt richtig loslegen oder nicht oder so, weil das beeinflusst ja irgendwie das Zeug oder so. Und dann motschke die ein bisschen an und sage, kannst du den Ton ein bisschen wegnehmen, weil ich bin gewohnt, was weiß ich, wenn ich ohne dem Mikrofon, dass ich die letzte Reihe erwischen will, da kann ich dann nicht nur so reden und dann hören die das so, sondern dann will ich einfach sagen, also wie ist denn das da? Kann man das so machen? Also versteht man bis zum Schluss? Dann werde ich aber wieder zurückgewiesen. Nein, du brauchst nicht so laut zu sein. Aber ich freue mich wahnsinnig auf das.
Wir arbeiten daran.
Ja, ich. Ja, so ist es. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe das einmal gesehen beim Tügelin in Basel. Da hat das 2 Tage lang gedauert, über das ganze Theater. Das gibt das ja nicht. Da waren nicht 7 Schauspieler, da waren nicht 30, oder, die dieses Stück versucht haben. Ich weiß aber nicht, ob da 200 Szenen gespielt, das weiß ich nicht mehr. Oder war halt Kaiser Wilhelm und österreichische Offiziere und Generäle. Der Unterschied auch wahnsinnig groß. Wenn ein Deutscher so redet und der so, was meinen Sie, dann ist das. Und die österreichische Mentalität, das kam da irrsinnig gut heraus. Und ich weiß es auch nicht, ob man, wie das jetzt der Abend sein wird, 3 Stunden dauert oder sowas, ob man da einiges da so rauskriegt, wenn man das im Ganzen liest. Also, das ist ja so ein, also, ja. Ich freue mich darauf, vielleicht gelingt das auch, dass die Leute dann plötzlich wieder Karl Kraus lesen. Karl Kraus, nicht Karl Kraus, das ist doch...
Ja. Wahrscheinlich wird man eh nur den letzten Tagen der Menschheit gerecht, wenn man es liest. Also ich finde die Leseerfahrung, da wird man gerecht und das ist von uns natürlich nur ein Versuch, einen Raum zu schaffen, wo wir uns mit Themen beschäftigen, die... sag ich mal, vor 20 Jahren noch Theorie waren und jetzt wieder einfach Lebensrealität sind.
Karl Kraus hat ja selber auch angenommen, dass es gar nicht auf einer irdischen Bühne jemals zur Aufführung kommen kann. Hat das ja für ein Mars-Theater geschrieben und eigentlich als Lesedrama gedacht.
Mars-Theater ist schön, genau, aber wir haben hier ein Salzburger Theater und hier wird es auf die Bühne kommen. Und wollte noch ergänzen, die Dauer sind etwas mehr als 3 Stunden. Marie-Louise Stockinger, Sie haben es gerade angesprochen, die Aktualität. Vielleicht möchten Sie es noch ein bisschen mehr auch ausführen, weil das Grundgerüst oder wo das im Zentrum von dieser Inszenierung steht, einfach auch die Sprache von Karl Kraus und die, wie Sprache auch gebraucht oder auch missbraucht werden kann.
Also ich bin Jahrgang 1992 und ich bin in einer Welt groß geworden, wo Diplomatie und Völkerverständigung maßgeblich sind für das Zusammenleben. Und jetzt bald 33 Jahre später hört man, liest man, denkt man teilweise auch, dass militärische Vormacht und Stärke wieder eine Selbstbestimmung ermöglichen in unserem Zusammenleben. Alle Instanzen, die wir nach den Kriegen erschaffen haben, die verkommen so ein bisschen zu Farce mittlerweile. Und Sprache und Medien tragen da massiv ihren Beitrag zu. Ich erinnere mich noch, als Corona war, waren wir auf einmal alle Corona-Experten. Jetzt waren wir alle Nahost-Experten. Jetzt werden wir wieder zu militärischen Experten. Also diese Sprache, die wir längst begraben haben, die zieht wieder bei uns ein. Die ist wieder in der Zeit im Bild, die ist in den Tagesschauen, die ist in jeder Tageszeitung, die Sie lesen oder in Gratiszeitungen. Und deswegen denke ich auch, vielleicht auch das noch ein Gedanke, dass der Erste Weltkrieg, der ist für uns so weit weg und auch für Menschen meiner Generation. Also ich bin Österreicherin, im Geschichtsunterricht haben wir, glaube ich, den Ersten Weltkrieg, weiß nicht, einen Monat abgehandelt, den Zweiten Weltkrieg 6 Jahre. Ich rate oder ich meine, dass viele Menschen, die hier leben, gar nicht mehr genau erklären können, was der Auslöser des Ersten Weltkriegs war, also was der Auslöser war. Und man versteht den Zweiten, man versteht Europa nicht ohne diesen Ersten Weltkrieg. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil wir auch sehen, was jetzt wieder unseren Alltag bestimmt. Auch viele meiner Freunde, Ukrainer, Israelis, Iraner, bei denen ist das wieder Lebensrealität, Krieg, um wieder mit umzugehen. Bei uns hält sich das alles noch ein bisschen Theorie auf und ich hoffe, dass wir mit unserem Theaterabend einfach einen Raum öffnen, wo wir diese Gedanken wieder mal angehen. Wollen wir, dass das Theorie bleibt und was wäre wichtig, damit wir Krieg wieder dahin verbannen, wo er hingehört.
Danke. Also wozu Karl Kraus auf jeden Fall beitragen kann, ist so eine Sensibilisierung auch, einfach aufzupassen, was wird wie kommuniziert und wer versucht uns zu manipulieren. Lisa Plus, Entschuldigung, ich würde ganz gern nach Ihnen nochmal das Wort geben. Am besten spreche ich, wenn die Glocken läuten und Sie, wenn Sie dann vorbei sind. Im Theater von Dusan David Parisek spielt auch der Schatten immer eine große Rolle, also auch die Schatten, die Sie werfen als Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie ist denn das für Sie, wenn Sie dort auf der Bühne stehen, wie genau probt man das ein, weil es ist ja doch, da geht es um ein paar Zentimeter, wie das dann aussieht, was man auf der Bühne sieht.
Aber hört man mich, wenn ich einfach ein bisschen lauter spreche? Also meine Position auf der Bühne ist eine spezielle, weil ich einen größeren Teil des Stücks nicht wirklich auf der Bühne, sondern in einer Beobachterposition mich befinde. Das heißt, vielleicht habe ich diese Erfahrung gar nicht so oft, dass ich dann, ich bin eher von außen diejenige, die diese Wände, auf denen man Bilder sieht und Schatten sieht, auch mit bearbeitet und gestaltet. Das heißt auch zu dem, was Sie vorher Michael Mertens gefragt haben, ich sehe die Kriegsbilder eigentlich sehr oft und sehe auch die Schatten und kann mir dann meine Gedanken dazu machen. Aber der Regisseur Dusan Parisek hat eine Art und Weise, dass das sehr unaufwendig für uns Spieler ist. Also je nachdem vielleicht nicht, wenn man die Kamera bedient, aber was jetzt Schatten und Positionen angeht, das ist oft sehr integriert in die Szene und in das Spiel und fällt mir in dem Sinne nicht schwer. Ich muss es jetzt nicht abkoppeln und mir merken, das ist die Form und das ist der Inhalt, sondern das geht recht fließend und passt oft zusammen und inspiriert mich dann eigentlich für das Spiel und wieder zurück. Das empfinde ich als sehr authentisch.
Und wenn Sie sagen, Sie sehen die Bilder und lassen sich von ihnen inspirieren, auch, also wie, vielleicht können Sie ein paar Bilder beschreiben oder auch einfach nur, was das in Ihnen dann auslöst.
Ja, ich hatte da schon verschiedene Tage oder Tagesverfassungen während den Proben in Wien. Manchmal schaltet man ein bisschen auf Probenmodus und dann plötzlich habe ich es mir wieder genauer angeschaut und durchaus emotional reagiert oder einfach mir dann sehr viele Gedanken machen müssen in dem Moment, auch weil ich diese schöne Aufgabe habe, gegen den Krieg zu stehen und für den Frieden zu kämpfen mit den Texten von Karl Kraus. Und zwischendrin habe ich schon kurz innegehalten und mir versucht vorzustellen, was wäre, wenn ich das jetzt ganz genau heute sagen würde, und fand es erstaunlich, wie wenig Fantasie ich dafür brauchte, bis fast gar keine, außer vielleicht, wenn es um diese sehr spezielle Kritik aus jemandem, der in Wien lebt, an Deutschland, das habe ich natürlich nicht eins zu eins so übertragen können, aber eigentlich von den Positionen, von den Inhalten und von den Gedanken über die Medien, da finde ich eben auch gerade spannend, dass das so altmodische Begriffe zum Teil sind, wie in den fotografischen Apparat starren, was für uns einfach ein Selfie oder ein Foto ist, so selbstverständlich geworden. Und weil diese Texte das aber auf eine frühere Art und Weise so deutlich machen, ist es mir eigentlich auch fürs Heutige fast größer und bewusster geworden, was ich wirklich spannend fand. Also auch bei einem längeren Schlusstext, den ich haben werde, wo das nochmal sehr klar gesagt wird, nochmal die Position der Medien und der Sprache nochmal sehr genau untersucht wird und eben mit
begriffen, wo man merkt, in dieser Zeit war das noch nicht selbstverständlich. Und da die Brücke zu heute zu schlagen, fällt komischerweise besonders leicht, gerade weil es andere Begriffe sind, als wir sie kennen.
Lena von Tora, jetzt auch noch an Sie eine Frage, was diese Bilder, Text und Musik, dieses Gesamte sozusagen betrifft. Worum ging es denn dem Regisseur und in Zusammenarbeit mit Ihnen natürlich, was da als Gesamtes dasteht für das Publikum?
Ich glaube, da können wir uns gemeinsam vielleicht mal so ein bisschen versuchen ranzureden.
Bitte, natürlich, es kann jeder.
Also ich würde sagen, der Raum wurde ja schon ein bisschen beschrieben. Das ist ein Raum, der sehr mit geraden Linien eigentlich arbeitet, aber gleichzeitig auch sehr offen ist, obwohl da ein sehr großes Objekt im Raum steht. Ich glaube, es ist ein bisschen wie eine Lupe auf dieses Zeitgeschehen gerichtet, was man da erfährt oder was dann eben auch immer wieder erlaubt, diesen Assoziationsraum aufzumachen, die Gedanken nach heute irgendwie zu richten, anzudocken mit allem, was wir irgendwie gerade weltpolitisch so erfahren. Und dann trotzdem immer wieder auch mit den Bildern, ich weiß nicht, ob Peter Fasching, der ja auch das Video verantwortet, noch was dazu sagen möchte, aber immer wieder eben auch sehr konkret wird auf den Ersten Weltkrieg anspielend und uns da auch eben, wenn man vielleicht auch noch nicht so viel weiß oder mehr wissen könnte über den Ersten Weltkrieg, man fast wie so eine Hilfestellung erfährt in dieser Bildebene. Ohne aber, also ich würde sagen schon noch, dass es niemals diesen Assoziationsrahmen verlässt. Also es bleibt immer ein Abend auch über Krieg und die Funktionsweise von Sprache im Krieg im Allgemeinen.
Und vielleicht auch eben, was ja unser Material vorrangig ist, ist der Text, dass also Branko spielt ja so etwas wie den Patrioten und Peter den anfangs ist ein Zivilist und wird zum Soldat. Und ich die Kriegsberichterstatterin, um wie die Sprache wie Gift sich auf diesen Figuren ausbreitet. Also diese Eingangsszene, wo eben gerade der Thron, also wir beginnen wirklich mit der Ermordung des Thronfolgers und wie die Gesellschaft, wie die Politik darauf reagiert und umgeht und wie Ideen wie Gift werden und den Volks oder das den Volkskopf zersetzen oder das, was wir wie genau die Gesellschaft zersetzt wird durch diese Ideen.
Und auch dann bei der Bildrecherche, die wir gemeinsam mit dem Heeresgeschichtlichen Museum betrieben haben, kommt man immer wieder an den Punkt, wo man merkt, dass Karl Kraus wirklich wörtlich zitiert hat, dass es alle diese Dinge gibt, Kriegsspiele für die Kinder und tatsächlich auch dieses Gift, von dem du gesprochen hast, dass zum Beispiel nachdem das zivile Schiff die Lusitania versenkt wurde, am nächsten Tag findet man in den Zeitungen Gründe, warum es absolut gerechtfertigt war, die Lusitania zu versenken, in fast allen damaligen Tageszeitungen. Und das ist erschütternd und was mich auch wieder so an das heute erinnert, diese Hysterie, die alles durchdringt, dieses sich sofort verhalten zu müssen. Und es ist wirklich erschreckend, wie genau Karl Kraus hingeschaut hat und dass es wirklich bei aller Zuspitzung leider einen extrem wahren Kern hat, was er geschrieben hat.
Also man denkt ja teilweise, ich weiß nicht, Michi, du hast diesen Text über diese Kriegsfanartikel, nenne ich das mal, geht es um so eine Glaskugel, kannst du das kurz zitieren? Durchschütteln fallen die Russen dann irgendwie in den Schütz oder irgendwie so. Also für deutsche Völker, wo man eine Glaskugel hat, wo man die toten Soldaten irgendwo hinschütteln muss. Man denkt sich, das kann ja nicht stimmen. Gab's aber.
Schneekugeln, oder? Ja. Okay. Jetzt wurde vorhin das Video noch angesprochen. Vielleicht noch ein paar Einblicke da hinein?
Also den Großteil leistet ja wirklich Marie-Louise mit ihren Live-Bildern, die sie komponiert. Und zwischendrin gibt's ab und zu kleine Collagen, die ich vorbereitet habe, die vor allem historisches Material sind, um eben diesen Rahmen zu schaffen, zu sehen, in welcher Zeit hat es stattgefunden, sozusagen die Folie, von der ausgehend wir dann die heutige Zeit befragen, um diese Dinge nochmal in Erinnerung zu rufen, die man wie du gesagt hast, vielleicht ganz gar nicht so genau in der Schule gelernt hat.
Mhm. Wolltest du noch was sagen?
Nein.
Gut.
Nein, ich möchte mal so gern den Regisseur loben, was wir Schauspieler gar nicht immer wollen. Manchmal wollen wir gar nicht so viel über die Regisseure reden, aber wir haben es hier wirklich mit einem höchst kultivierten, gebildeten, behutsamen und wirklich großen Karl-Kraus-Kenner zu tun. Also es ist wirklich faszinierend. Und darum, wir werden ja diesem Stück nicht gerecht. Das haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass man das ja gar nicht kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir werden ihm doch ein wenig gerecht, weil so sehr das alles auch mit der heutigen Zeit zu tun hat und es um schöne Bilder geht, geht es, glaube ich, dem Regisseur tatsächlich den Kern und das, was Karl Kraus umgetrieben hat, irgendwie zu übersetzen und dem Publikum näher zu bringen. Und das finde ich, das hat mich sehr fasziniert, wie er das in den letzten 7 Wochen gemacht hat. Ein wunderbarer Regisseur, muss man sagen, wirklich.
Ja, vielen Dank. Am Ende dieses Talks zu den letzten Tagen der Menschheit ein Plädoyer auf das Zuhören. Und dafür ist natürlich die Sprache von Karl Kraus perfekt geeignet. Die Premiere von den letzten Tagen der Menschheit in der Regie von Dusan David Parischek findet am 25. Juli auf der Pernerinsel statt mit einem großartigen Schauspielerensemble: Marie-Louise Stockinger, Michael Mertens, Dörte Lisewski, Felix Reich, Elisa Plüss, Branko Samarowski und Peter Fasching. Und Ihnen sage ich herzlichen Dank fürs Kommen und wünsche noch einen angenehmen Tag.